rund um Forschung. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der ACR, dem Forschungsnetzwerk für KMU. In unserem Podcast reden wir über Begriffe, Prozesse, Rahmenbedingungen und Hintergründe rund um das Thema Forschung und Innovation und ihre Bedeutung für die Wirtschaft. Mein Name ist Rita Grenzner. Schön, dass Sie reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ACR-Podcasts rund um Forschung. Allerorts wird derzeit über Wettbewerbsfähigkeit gesprochen. Europa steht unter Druck. Wirtschaftlich sieht es nicht rosig aus, was die EU-Kommission sogar dazu veranlasst hat, einen Competitiveness Compass zu erstellen. Doch was bedeutet Wettbewerbsfähigkeit eigentlich? Wie misst man sie? Was müssen wir tun, um unsere Zukunft zu sichern? Und welche Rolle spielen Forschung, Innovation und Technologie dabei? Um diese höchst aktuellen und spannenden Fragen zu klären, habe ich heute drei Gäste eingeladen. Amelie Groß, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Freut mich auch sehr. Iris Fields-Wieser, Unternehmerin und Präsidentin der ACR.
Ja, hallo Rita, auf einen neuen Podcast für uns im ACR. Freue mich schon sehr.
Schön, dass du da bist. Sowie Thomas Oberholzner, Institutsleiter der KMU-Forschung Austria.
Vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr da seid. Lasst uns gleich ins Thema einsteigen. Beginnen wir mit der Perspektive der Unternehmen. Amelie, als Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer und auch als Unternehmerin, was macht ein Unternehmen deiner Meinung nach wettbewerbsfähig und welche Faktoren sind denn entscheidend dafür?
Also ich glaube, folgende Situation kennt jeder Unternehmer. Man wacht in der Früh auf und noch bevor man den ersten Kaffee trinkt, macht man sich schon Gedanken und der Kopf fängt sozusagen an zu rattern. Wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren? Welche neuen Produkte kann ich auf den Markt bringen? Und wie kann ich meine Ideen umsetzen? Und für mich beginnt Wettbewerbsfähigkeit genau da, nämlich mit dem Anspruch, stetig besser werden zu wollen und stetig das eigene Unternehmen voranzubringen. Und ich glaube, es geht nicht immer um den großen Schritt, das eine große Projekt, das zum Durchbruch verhilft, sondern ich glaube, es geht wirklich darum, nämlich jeden Tag einen Schritt in Richtung Zukunft zu setzen und vielleicht manchmal auch Wege zu gehen, die vorher noch niemand beschritten hat.
Iris, du bist ja auch Unternehmerin. Hast du ein Beispiel für uns aus deiner Praxis, aus deiner täglichen?
Ja, also ich glaube, Wettbewerbsfähigkeit, so wie die Amelie schon gesagt hat, gibt es einerseits die Betrachtung nach innen, wie bin ich wettbewerbsfähig. Andererseits dürfen wir aber nicht vergessen, Wettbewerbsfähigkeit heißt am internationalen Markt für viele von uns. Das heißt, wir müssen uns differenzieren, wir müssen genau wissen, was sind die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden. Und erst wenn wir die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden kennen, können wir uns einordnen. Wettbewerbsfähigkeit heißt für mich auch eine gewisse Art von Einordnung. Ein Beispiel dazu, wir verkaufen am internationalen Markt Kupferkühler. Es gibt mehrere Anbieter von Indien, China bis über uns mit einer Fabrikation in Spanien. Jetzt kann man sich leicht vorstellen, die Fertigungskosten sind bei uns dramatisch höher als bei anderen Lieferanten. Nichtsdestotrotz konnten wir heuer im Jänner den jahresbudgetierten Umsatz verwirklichen, worauf wir sehr so stolz sind. Womit hatte das zu tun? Ja, mit Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben uns einfach differenziert. Das heißt, unser Produkt hat eine gewisse Innovation, hat eine gewisse Weiterentwicklung, die alle anderen Produkte weltweit nicht haben. Ja, natürlich, ein Standardkühler, den können wir nicht mehr liefern. Da sind wir einfach nicht mehr im Game. Anders können wir das nicht ausdrücken. Aber eine Speziallösung können wir anbieten. Und für die ist dann auch der Kunde bereit, etwas mehr zu zahlen. Nichtsdestotrotz haben wir sehr viel zu tun und müssen wir sehr starkes Augenmerk für die Zukunft in der Wettbewerbsfähigkeit bei uns in Österreich legen.
Mhm. Danke für den spannenden Insight. Und Thomas, das ist ja dein Forschungsthema. Welche Indikatoren sagen denn am meisten über die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens aus?
Naja, die Iris hat es ja eigentlich schon angedeutet. Am besten zeigt sich die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens eigentlich an den Resultaten, die das Unternehmen bringt. Das heißt, wie es sich auf einem Markt, sei es jetzt ein nationaler Markt oder ein internationaler Markt, schlägt. Und das misst man wiederum üblicherweise mit den Marktanteilen, die das Unternehmen im Gesamtmarkt international oder national hat, beziehungsweise auch natürlich am Umsatzwachstum etwa, wobei es natürlich da auch immer ein bisschen darauf ankommt, wie der Gesamtmarkt wächst. Das heißt, man kann auch wettbewerbsfähig in einem schrumpfenden Markt sein, ist natürlich auch möglich. Auf der anderen Seite gibt es natürlich verschiedene Voraussetzungen, die letztlich da sein müssen, damit man diese Resultate, diese Marktanteile erzielt. Und da zählt natürlich auf der einen Seite die Kostensituation und auch letztlich natürlich die Preissituation eine große Rolle. Und die hängt wieder von den verschiedenen Faktoren ab, wie Kosten für Arbeit, Kosten für Fremdleistungen, Kosten für Energie, all die unterschiedlichen Faktoren. Und auch daran kann man natürlich dann auf dieser eher Input-Ebene messen, wie die Wettbewerbsfähigkeit ausschaut. Zum Beispiel sind übliche Größen so Lohnstückkosten beispielsweise, die ein Unternehmen hat, oder andere Kosten pro Leistungseinheit, je nachdem, um was es geht. In Österreich ist aber natürlich ganz besonders wichtig der Bereich Qualität und Innovation, hat auch die Iris schon angedeutet, als eine Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit. Und der Bereich ist dann oft ein bisschen schwieriger zu messen, aber man kann natürlich Qualitätskriterien messen, zum Beispiel je nachdem, was es für ein Produkt geht, Langlebigkeit, Präzision eines Instruments beispielsweise etc. Und im Innovationsbereich ist so ein oft verwendeter Indikator, wie viel Umsatz ein Unternehmen mit neuen Produkten macht, also zum Beispiel mit gerade eingeführten Produkten. Das merkt man ein bisschen dann daran, wie hoch sozusagen die Innovationsrate im Unternehmen ist. Oder auch Patente können so ein Maßstab sein für diesen Inputfaktor bei der Wettbewerbsfähigkeit. Wichtig ist, im Endeffekt kommt es auf der Unternehmensebene immer darauf an, in welcher Branche ist das Unternehmen tätig, auf welchem Markt. Das sind die relevanten Indikatoren, können von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein, sondern immer spezifisch für das Unternehmen.
Und manche kann man ja beeinflussen als Unternehmen und manche auch nicht.
Genau, also natürlich hängt es zum Beispiel auch von der Effizienz ab, weil wir haben zuerst über die Kosten gesprochen. Das hängt natürlich nicht nur davon ab, wie viel jetzt die einzelnen Inputfaktoren kosten, sondern auch wie effizient man sie einsetzt. Wie gut ist die Arbeitsorganisation aufgestellt? Ist man digitalisiert zum Beispiel? Kann man dadurch Kosten reduzieren? Das liegt vieles in der Hand der Unternehmerin oder des Unternehmers. Aber natürlich, wenn man es dann weiter betrachtet, die Rahmenbedingungen, die in der ganzen Volkswirtschaft herrschen, spielen natürlich auch eine große Rolle.
Danke, Thomas. Das war nämlich ein wichtiger Input, finde ich, dass wir nicht vergessen dürfen, dass sich die Rahmenbedingungen in den letzten 20 Jahren, sogar 10 Jahren, schon sehr geändert haben, auch bei uns speziell in Mitteleuropa.
Was meinst du damit genau?
Also ich kann euch nur das Beispiel geben bei uns. Also wir haben Partnerfirmen in Deutschland, Partnerfirmen in der Schweiz, und in meiner Branche, also wo ich zu Hause bin, haben sich die Lohnkosten um 25% in 3 Jahren geändert. Das ist in keinem anderen Land passiert und das hat uns einen massiven Wettbewerbsnachteil gebracht. Das kann man auch nicht schönreden. Wir müssen damit klarkommen. Man darf aber nicht vergessen, wenn wir hier von Wettbewerbsfähigkeit, von Innovation reden, wir brauchen ganz gut ausgebildete Leute, wir brauchen kreative Leute, wir brauchen motivierte Leute. Und ich würde sogar sagen, mittlerweile die motivierten Leute sind die wichtigsten, die wir momentan brauchen. Und dann muss man sich fragen, womit kann man sie motivieren? Und ein Teil ist natürlich auch die monetäre Entlohnung, die bei uns sehr starr und sehr fix ist. Und ich glaube, auch um dieses Thema mal anzugreifen, wenn wir hier Wettbewerbsfähigkeit diskutieren, dann sprechen wir ja immer, dass wir in Österreich so innovativ sind und in den Nischen sind wir zu Hause. Dann wäre es ja auch schön, wenn wir Rahmenbedingungen schaffen würden, die uns dieses Nischentun erleichtern. Sprich, noch flexibler, noch variabler. Ich gebe ein gutes Beispiel. Wir haben ein halbes Jahr nicht viel Arbeit gehabt in der Firma, haben immense Lohnkosten gehabt. Wir haben momentan Arbeit, dass wir untergehen. Jetzt zahlen wir Überstunden, die Mitarbeiter völlig unglücklich machen, weil ihnen nicht viel überbleibt. Im halben Jahr davor haben wir ein großes Minus geschrieben, wo der Mitarbeiter zwar seinen Gehalt bekommen hat, aber also man könnte schon, man muss auch neu denken, glaube ich, in Zukunft. Und das wird uns, glaube ich, in der Wettbewerbsfähigkeit helfen. Weil ich gehe davon aus, dass es jetzt so wichtig ist, dass auch wirklich einmal neue Ideen kommen, nicht die altbewährten wiederholt werden, sondern mal ganz neu gedacht wird und gerade im innovativen Bereich wir hoffentlich flexibler werden, weil da sehe ich eine Riesenzukunft bei uns in Österreich. Weil die Leute, die wir haben, also ich kann nur von meinem Bereich besprechen, die sind super motiviert, aber die wollen halt auch entlohnt werden dafür in einem korrekten Maß. Wir haben mittlerweile flexible Arbeitszeiten, fast überall, Homeoffice, wir haben 36 Stunden, alles ist total flexibel, nur die Entlohnung ist starr bis zum Gehtnichtmehr.
Vielleicht zum Thema Kosten, da möchte ich auch nochmal einhaken, weil ich habe das Gefühl, dass die Unternehmen in Österreich wirklich gerade von zwei Seiten in die Zange genommen werden, was die Kosten betrifft. Zum einen die Energiekosten. Und da sehen wir einfach eine Entwicklung, dass die Kosten bei uns das Doppelte, das Dreifache oder sogar das Zehnfache von denen sind, wenn man das mit anderen Standorten vergleicht. Und da müssen wir uns in Österreich einfach dann die Frage gefallen lassen, warum sollte sich ein Unternehmen, ein internationales Unternehmen noch hier ansiedeln? Und gleichzeitig ist aber genau der Punkt, den du angesprochen hast, Iris, mit den Lohnstückkosten. Und du hast von 26% gesprochen. Wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut, sind es ja 40% versus EU 25%. Also da haben wir einfach ein ganz anderes Niveau. Und das, obwohl wir in der EU sowieso schon ein sehr, sehr hohes Niveau haben. Also das heißt, wir sind noch einmal, wir legen da noch einmal was drauf. Und da ist es natürlich schwierig, wettbewerbsfähig zu sein. Und bei diesen Kosten denken wir natürlich immer an die produzierenden Betriebe und die sind natürlich am allerhärtesten getroffen. Aber es gibt mittlerweile so viele Unternehmen, die darunter leiden. Und ich habe vor einigen Wochen gesprochen mit einer Werbeagentur in Oberösterreich und die beteiligen sich natürlich auch an internationalen Ausschreibungen, an Projekten. Wie sollen die mithalten können mit den Kosten, wenn sie ihre Marktbegleiter anschauen und die 10-20% niedrigeren Lohnkosten haben? Wie soll das funktionieren? Also ich glaube, da anzusetzen wird einfach eine der größten Aufgaben der Politik sein in den nächsten Jahren, weil ansonsten geht es einfach den Unternehmen nicht gut und ansonsten wird es wirklich schwierig.
Wenn ich da vielleicht mal ganz kurz einhaken darf, weil wir jetzt immer über die internationale Exposition sozusagen des Unternehmens gesprochen haben. Es gibt ja sehr viele KMU in Österreich, die jetzt direkt gesehen gar nicht international tätig sind. Dennoch sind die trotzdem davon betroffen, weil die sind ja oft Zulieferer zum Beispiel, Zulieferer zu österreichischen größeren Unternehmen. Und die müssen natürlich, die stehen unter Druck. Das heißt, dieser Druck wird einfach von Unternehmen zu Unternehmen über die Wertschöpfungsstufen weitergegeben. Und letztlich ist es nicht so, dass nur diejenigen Unternehmen unter dieser internationalen Kostennachteil leiden, sondern indirekt letztlich auch diejenigen, die vielleicht selber gar nicht exportieren, sondern nur Zulieferer sind zu einem größeren Exporteur in Österreich. Das heißt, es strahlt eigentlich sogar auf die ganze Volkswirtschaft aus und auf den Großteil der Unternehmen.
Mhm. Das ist eine wichtige Ergänzung. Vielen Dank. Ja. Mhm.
Damit sind wir ja eigentlich schon direkt in der Standortperspektive. Auf deiner höheren Ebene, Thomas, vielleicht kann ich gleich eine ergänzende Frage an dich stellen. Wie steht denn Österreich im europäischen und im internationalen Vergleich da im Moment?
Ja, das sollte man vielleicht eingangs dazu sagen, dass die sozusagen staatliche oder volkswirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ein bisschen anders gemessen wird auch. Natürlich, die ist ein bisschen umfassender, weil man muss ja da auch anschauen, wie gut ist das Ausbildungssystem aufgestellt beispielsweise, wie gut ist das Forschungssystem aufgestellt, wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Iris hat ein paar Punkte schon angesprochen. Das heißt, auch die müssen ja da berücksichtigt werden, die sozusagen internationale Wettbewerbsfähigkeit Österreichs ist jetzt nicht nur die Summe der Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Unternehmen. Mhm. Sondern eigentlich ist die viel umfassender.
Okay.
Das heißt, da werden unterschiedliche Systeme betrachtet und es gibt verschiedene Scoreboards und Indizes, die sowas messen. Da gibt es so World Competitiveness Reports und so weiter. Die haben oft über 300 Indikatoren, die gemessen werden. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass in einem der wichtigsten internationalen Scoreboards vom IMD, dort werden, glaube ich, über 60 Länder verglichen mit über 300 Indikatoren. Und über die letzten Jahre verliert Österreich von Jahr zu Jahr mindestens 2 Plätze in diesem Ranking und ist, glaube ich, derzeit auf Platz 26. Und vor ein paar Jahren waren wir noch auf Platz 20. Das ist kontinuierlich. Verliert Österreich hier Rankingplätze. Da sieht man schon, dass auch über das Gesamtsystem betrachtet Österreich hier doch in den letzten Jahren gelitten hat.
Und Aufholbedarf hat. Ja. Also die Prognosen sind ja jetzt auch nicht gerade rosig, was die Zukunft betrifft. Du hast ja schon ein bisschen was angesprochen, Amelie. Aber wo siehst du denn noch die größten Baustellen für Österreich?
Also ich fand diesen Input gerade auch sehr wichtig, weil das ist ja auch das, was jeder von uns merkt, wenn man mit Unternehmen spricht. Es ist einfach ein gewisser Pessimismus, der sich breit macht, der leider eben auch unterlegbar ist mit Zahlen. Wir haben ja schon über das Thema Kosten gesprochen, aber ein Thema, das ich auch immer wieder höre und auch selber erlebe als Unternehmerin, ist das Thema Bürokratie. Und ich weiß, wir alle können das nicht mehr hören, weil uns schon viel zu oft versprochen wurde, wir gehen die Bürokratie an und es wird weniger und so weiter. Und das Einzige, was wir in den letzten Jahren gemerkt haben, dass es immer mehr und mehr und mehr wird. Und natürlich sind wir jetzt als Unternehmer, wir sind für Datenschutz, wir sind für Umweltschutz, wir sind dafür, dass alle Menschenrechte und Sonstiges eingehalten wird. Aber es kann nicht sein, dass alles auf den Schultern der Unternehmer liegt. Und ich finde, die Datenschutzgrundverordnung ist so ein gutes Beispiel, weil was war das Ziel? Das Ziel war, dass die Daten, dass die Privatsphäre von europäischen Konsumenten geschützt wird. Ich glaube, das kann jeder von uns unterstreichen. Wir sind ja auch Privatpersonen und nicht nur beruflich sozusagen aktiv. Das heißt, das wollen wir natürlich alle. Passiert ist aber Folgendes. Meta, Google, die alle sammeln hurtig weiter unsere Daten. Die erstellen Profile über uns. Die wissen wahrscheinlich mehr als wir selber und targeten uns auch immer mit ganz persönlicher Werbung. Und letztens gehe ich zur Friseurin in Salzburg und die sagt mir, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch mir den Geburtstag von meinen Kunden aufschreiben darf. Das heißt, in Europa haben wir es wirklich geschafft, eine Angst vor Daten, eine Angst davor, Daten zu verwenden, herzustellen. Und das, glaube ich, ist so schädlich, was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sichtbar ist. Aber diese Aversion gegenüber Daten und das Verwenden von Daten, glaube ich, schadet uns in Europa enorm.
Und Iris nickt.
Ja, ich kann der Amelie nur recht geben und es ist nicht nur der Datenschutz, Lieferkettengesetz, egal was wir uns anschauen. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, wir haben einen tollen Auftrag an Land gezogen und was hat mein Team im Haus gesagt? Oh, das machen wir aber eh nicht, oder? Um Gottes Willen, weil da kommt das Liefer. Also da müssen wir uns bei den Lieferanten absichern, da brauchen wir externe Berater und man muss schon eines sich vor Augen halten. Wir müssen ein bisschen differenzieren zwischen Konzerne und KMUs. Ich stehe oder sitze auch hier heute im Namen der KMU-Landschaft und Forschung in der KMU-Landschaft. Wir tun uns einfach schwer mit solchen Dingen. Das kostet uns immens Geld. Wir haben die Spezialisten nicht im Haus. Wir können auch nicht, machen wir eine neue Abteilung, stellen wir 2, 3 ein, die sich nur mit diesen Themen beschäftigen. Das ist leider Fakt. Und zum Thema Datenschutz, auch bei uns in der Firma gibt es eine Geburtstagsgratulation. Wir sind stolz drauf, wir sind eine kleine Firma, wir kennen uns privat. Bis ein Mitarbeiter die Frage aufgestellt hat, ja, dürft ihr das eigentlich mir zum Geburtstag gratulieren? Weil ist das nicht Datenschutz? Weil es könnte mein Kollege mitbekommen, dass ich heute Geburtstag habe. Das sind schon Dinge, wo ich ganz bei dir bin, Amelie. Wir müssen manchmal hinterfragen, ob das alles so sinnvoll ist und ob wir uns wirklich was Gutes tun damit. Hm.
Wir haben zum Thema Bürokratie ja von unserem Institut letztes Jahr 2, 3 Studien gemacht zu dem Thema, nur um vielleicht ein paar Zahlen nur zu liefern. So, wir haben dann gesehen, dass im Durchschnitt bei den Unternehmen so 6-7% der gesamten Personalkapazität gebunden sind eigentlich durch bürokratische Aufgaben. Also es ist schon relativ.
Wie viel Prozent?
6-7% circa. Hängt natürlich von der Größe ab. Die Kleinen sind überproportional betroffen. Bei den Großen kann man es ein bisschen stärker konzentrieren. Und also ist schon ein relativ hoher Wert, der sich dann natürlich auch sozusagen in Personalkosten anteilsmäßig eben niederschlägt.
Und ich glaube, Thomas, was man bei der KMU-Landschaft gar nicht vergessen darf, ist der emotionale Faktor. Das macht Angst und Unsicherheit. Und Angst und Unsicherheit ist nicht motivierend, sondern das hemmt uns eher. Und es ist egal, wieder welches Gesetz wir betrachten oder welche Formulare auszufüllen sind. Ich kenne kaum eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, die nicht Sorge hat, etwas falsch zu machen, weil da wird man ja gar geprüft und man hat dann vielleicht vor 5 Jahren einen Fehler gemacht. Diese emotionale Komponente, also ist in meiner Wahrnehmung immens gestiegen. Also vor 20 Jahren waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel selbstsicherer. Jetzt sind sie viel unsicherer. Ich glaube aber nicht, dass das auf uns, also dass das von uns Unternehmerinnen und Unternehmer kommt, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, wir machen unsere Schultern immer breiter, um sie zu schützen. Aber ich verstehe sie, wenn sie sich nicht mehr wohlfühlen, weil sie sich nicht sicher sind, wie ist eigentlich die rechtliche Lage, haben sie einfach Angst. Und ich glaube, das müssen wir auch ändern in Zukunft, dass unsere Leute bei uns in Österreich sich wohlfühlen, sich sicher fühlen und vielleicht ein bisschen einfache Arbeitsumgebungen vorfinden, die ganz klar strukturiert sind und von Bürokratie entlastet sind ein wenig.
Und es sind ja nicht nur die Kosten, die wir jetzt besprochen haben, oder auch dieser emotionale Faktor, sondern die Bürokratie, abgesehen davon, dass sie Leute im Unternehmen damit beschäftigen müssen und Zeit investieren müssen, bedeutet ja oft, dass die Kundenbeziehung komplizierter wird. Es bedeutet oft, dass es Verzögerungen gibt bei Investitionen, die dauern länger. Das heißt, es kommen dann eigentlich ein Haufen Faktoren zusammen, die da eine Rolle spielen und die negative Auswirkungen des Bürokratieumfangs dann sind.
Lieber Thomas, die unsere Wettbewerbsfähigkeit verschlechtern und nicht besser machen. Das ist das Resultat aus deiner Zusammenfassung.
Vielleicht noch eine eher pessimistischere Frage, bevor wir zu mehr Optimismus wechseln wollen. Was passiert denn eurer Meinung nach, wenn wir weitermachen wie bis jetzt? Und wenn wir jetzt nichts ändern, wo steuern wir hin?
Das ist keine Option. Das ist absolut keine Option, weiter wie bisher. Ich glaube, wir alle wollen nicht das Freilichtmuseum für die asiatischen Touristen werden in Europa, sondern wir müssen wirklich schauen, dass wir uns ja gut aufstellen, dass wir auch als innovativer Standort wahrgenommen werden. Und ich glaube, viele Strukturen, die sich so entwickelt haben in Europa, die auch gut und wichtig sind, hemmen uns auch ein Stück weit und machen uns langsam. Und das können wir uns in der derzeitigen Situation einfach nicht mehr erlauben.
Ja, liebe Amelie, der Vergleich gefällt mir total gut. Den habe ich überhaupt noch nie gehört. Also,
das ist mit dem Freilichtmuseum.
Finde ich auch super gut. Vergleich. Ich finde auch, ich kenne niemanden, der sich jetzt hinsitzt und sagt, das war schon ganz okay und das passt schon und das ist nicht so tragisch, wie es kommuniziert wird und wie es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ich kenne wirklich überhaupt niemanden. Ich glaube, was wir ganz massiv ändern müssen, und ich sehe auch, das wird meiner Meinung nach viel zu wenig thematisiert, die Motivationslosigkeit ein bisschen, auch in der KMU-Landschaft, weil es immer zwischen ein bisschen Verzweiflung und dann kann ich mich schon nicht mehr motivieren. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja nicht die erste Krise jetzt. Wir sind ja in den letzten 7 Jahren von einer Krise in die andere Krise gewandert. Wir sind alle resilient. Ich finde, das haben die österreichischen KMUs bewiesen, wir leben alle noch, uns geht es eigentlich noch immer relativ gut. Aber jetzt müssen wir auch schauen, dass wir neben den Rahmenbedingungen eine gewisse Aufbruchsstimmung erzeugen können. Und ich möchte auch heute das nutzen, einen riesigen Aufruf zu starten an alle, die uns heute hören, positive Stimmung in der Umgebung zu machen. Und ich möchte wieder ein Beispiel aus dem Privaten bringen. 10 Leute am Tisch, meine besten Freunde, alle aus einer unterschiedlichen Branche. Und alle waren sich einstimmig der Meinung, na, man kann eh nichts ändern. Jetzt können wir eh nichts mehr ändern. Und ich glaube, es wird ganz wichtig sein, das zu unterbrechen und jeden in unserer Umgebung davon zu überzeugen, was ist denn deine Idee? Komm, denk du darüber nach. Und ich glaube, das wird der Unterschied in der Politik werden. Es muss sich etwas ändern. Ich glaube, die Politik muss wieder ein bisschen mehr auch auf den kleinen Mann und die kleine Frau hören und die auch motivieren, dass Politik etwas Aktives ist, dass sie unsere Vertreter sind und nicht die da oben, die etwas entscheiden, was ich ja eh nicht beeinflussen kann. Und gerade die KMU-Landschaft wird auch gefordert sein, nicht zu kritisieren, sondern wirklich aktiv Vorschläge einzubringen. Und ich glaube, wenn die Politik dann ein offenes Ohr hat, werden wir ganz sicher zu Lösungen kommen. Nichtsdestotrotz bin ich wirklich überzeugt, ohne Innovation haben wir in unserer KMU-Landschaft leider keine Überlebenschance mehr, ist meine persönliche Meinung. Weil so, also ich bringe wieder ein Beispiel, sogar meine Friseurin hat jetzt am Samstag offen. Die wird wieder flexibel. Die hat alles zugehabt schon. Die haben nur mehr Dienstag bis Freitag gearbeitet, weil es genug Kunden, genug Umsatz. Jetzt kann man Samstag um 18 Uhr zum Friseur gehen. Das ist aber für mich eine Art von Innovation und Flexibilität. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Und ich glaube, alle, die wir in der Technologie sind, brauchen wir Innovation. Wir werden auch Unterstützung brauchen, weil ich sage, was hier noch nicht angesprochen wird, wir reden über Innovation. Nur weil wir Innovation machen, heißt die noch nicht, dass sie eine Marktdurchdringung hat. Und der Erfolg ist erst dann gegeben, wenn ich mit meiner Innovation eine Marktdurchdringung habe. Und die kostet auch noch einmal richtig viel Geld. Das heißt, wenn wir jetzt davor stehen, dass wir hören von allen Seiten, Forschungsgelder werden gekürzt, ich will gar nicht dran denken, was bedeutet das dann für uns, für die Marktdurchdringung.
Danke, Iris, für diese wunderbare Überleitung zum Thema Forschung und Innovation. Das wäre jetzt so genau der nächste Punkt, den wir besprechen wollen und eigentlich der Plot-Twist in Richtung positive Entwicklung und Optimismus, den wir hier auch nochmal ein bisschen versprühen wollen. Forschung, Entwicklung, Innovation. Die ACR ist ein Netzwerk von 19 außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die eben vor allem kleinere und mittlere Unternehmen bei ihren Innovationsaktivitäten begleitet und unterstützt. Das ist so unser Kernsache. Thomas, erklär du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal kurz, was ist denn der Zusammenhang zwischen Innovation und Wettbewerbsfähigkeit? So ja, von der Theorie her.
Ja, theoretisch, ja. Naja, es ist auch, glaube ich, sehr praktisch so. Wir haben ja zuerst über Faktoren wie Kosten gesprochen, Bürokratiekosten oder Arbeitskosten und Energiekosten etc. Also wir haben uns da auf das zunächst konzentriert und das hat auch jetzt nicht so positiv ausgeschaut, das ist klar. Wenn wir auf die Innovation schauen, wir haben es kurz angedeutet, ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor dafür, ob ein Unternehmen wettbewerbsfähig ist. Das heißt, mit Innovation kann ein Unternehmen sich aus dem Preis- und Kostenwettbewerb in gewissem Maß herausnehmen. Das heißt, es kann Alleinstellungsmerkmale generieren, schaffen. Es kann sozusagen einen Kundennutzen stiften, der jenseits jetzt der reinen Kostenfrage ist. Das heißt zum Beispiel durch ein leistungsfähigeres Produkt, durch ein langlebigeres, durch ein effizienteres Produkt aber auch. Das heißt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man mit einem innovativen Produkt beim Kunden im Endeffekt Nutzen stiften kann. Wichtig ist, die Iris hat es ja schon gesagt, die Innovation ist ja kein Selbstzweck. Das heißt, sie ist dazu da, dass der Kunde etwas davon hat und dass der Kunde es einsetzt. Das ist, glaube ich, das, was du mit Marktdurchdringung gemeint hast. Das heißt, es muss dort ankommen. Auf diese Art und Weise ist es eben so, dass Innovation, ähnlich wie Qualität doch, ein wichtiger Faktor ist und diese Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen unterstützen kann. Wichtig ist aber auch, das möchte ich vielleicht betonen, dass es auch eigentlich andersrum gilt. Die Wettbewerbsfähigkeit ist wichtig dafür, dass Innovation geschehen kann, weil durch Wettbewerbsfähigkeit generiert man Einnahmen. Man hat eine gewisse Rentabilität, man kann Gewinne dadurch erzielen und die reinvestiert man wiederum in die Innovationstätigkeit, weil Innovationstätigkeit ist sozusagen eine Daueraufgabe eigentlich. Ja? Also man hat nicht einmal eine Innovation. Vor allem in der jetzigen Zeit ist es so, dass es eigentlich einen Innovationswettbewerb gibt, einen sehr regelmäßigen Innovationszyklus gibt. Das heißt, in den muss auch immer wieder neu investiert werden und dazu braucht man die entsprechenden Cashflows. Also so grundsätzlich ist der Zusammenhang zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Innovation.
Also ein ständiger Kreislauf sozusagen.
Genau, also eigentlich ein ständiger Kreislauf. Man hat es nicht mit einem Mal getan, sondern man muss letztlich in wenigen Jahren wieder mit neuen Dingen auf den Markt kommen, weil natürlich die Wettbewerber nachziehen. Mhm. Das heißt, die vollziehen sozusagen die Innovationstätigkeit nach und dadurch ist man so gezwungen, quasi immer wieder auch mit Neuigkeiten auf den Markt zu kommen.
Ich finde, da gehört noch ein ganz winzig kleiner, wichtiger Punkt dazu, der gerade bei uns in Österreich, finde ich, ganz entscheidend ist. Wir neigen dazu, wenn wir Innovation betreiben, es muss immer perfekt sein. Wir brauchen immer das perfekte Produkt, die perfekte Dienstleistung. Es muss 100% den Anforderungen des Kunden entsprechen. Dadurch wird es zeitaufwendiger und etwas teurer. Ich glaube, wir müssen auch den Mindset in der Innovation ein bisschen ändern, indem wir sagen, es reicht auch ein 85% perfektes Produkt oder Dienstleistung, um am Markt zu realisieren, Geld zu verdienen und dann schon fürs nächste Thema zu investieren. Aus meiner Umgebung habe ich nur die Wahrnehmung, das ist noch nicht so angekommen bei uns. Wir sind zu streng mit uns selber und ich glaube, das ist ein bisschen auch die öffentliche Wahrnehmung und der öffentliche Druck. Wir haben in den letzten 20 Jahren immer über Höchstqualität und höchste Spezialisierung und nur die Nische in der Nische überlegt. Jetzt können wir, glaube ich, trotzdem ein bisschen generöser zu uns selber sein und sagen, schauen wir, dass wir schnell reinkommen. Ich glaube, der Faktor Zeit darf momentan auch nicht unterschätzt werden.
Das sehe ich ganz genauso wie du, weil wir wirklich in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, dass sich die Innovation, dass es immer schneller geht. Und natürlich sind Menschen von Natur aus innovativ, die haben immer schon Wege gefunden, sich das Arbeiten oder das Leben leichter zu machen. Also Stichwort Webstuhl, der ja so gerne zitiert wird. Aber in den letzten Jahren, was wir da gesehen haben, gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz, es ist ja, ich glaube, nicht mal 3 Jahre her, dass ChatGPT der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Und mittlerweile sind wir schon Richtung AGI, also generelle künstliche Intelligenz, ganz schnell auf dem Weg. Also ich glaube, genauso wie du, wir müssen uns da in Europa oder auch gerade im deutschsprachigen Raum, weil ich glaube, es ist auch ein nochmal stärker bei uns, da von diesem Perfektionismus wegkommen. Und ich habe da mal ein Zitat gelesen, das mich immer wieder daran erinnert, dass wir eben nicht perfekt sein müssen. Und das heißt, done is better than perfect. Also besser machen als ewig warten und dann perfekt, aber vielleicht zu spät.
Das heißt aber auch ein bisschen mehr Risiko, ein bisschen mehr Mut, Schnelligkeit.
Ja, Risiko und Mut würde ich jetzt einmal dem Urösterreicher und der Urösterreicherin nicht als Priorität 1 Eigenschaft zutitulieren. Ich glaube, auch da müssen wir ein bisschen lernen.
Aber das brauchen wir, oder?
Das werden wir brauchen, ja.
Ja, ja. Und auch Schnelligkeit. Du sagst immer, wir müssen schneller werden, auch in unseren Innovationsprozessen.
Vielleicht zum Thema Schnelligkeit, Risiko und Mut würde ich gerne auf ein ganz anderes Thema noch springen. Wenn ich Innovation machen möchte, dann kann ich sie verdienen. Ich werde sie aber auch finanzieren müssen. Ganz viel muss man bei uns finanzieren in einer KMU. So, Schnelligkeit und hohes Risiko ist nicht das, mit dem ich momentan zu tun habe, wenn ich mein Projekt finanzieren lassen möchte. Das heißt, da haben wir noch einen breiten Weg zu gehen und den sehe ich auch gar nicht so einfach, weil die Akteure sich gemeinsam einmal darauf einigen müssen, dass wir da Schnelligkeit vor, ich sag auch Erstellen der Dokumente stellen müssen. Ein komplettes Entrümpeln der notwendigen Dokumentation für Finanzierungen, für Anträge sehe ich dringend notwendig.
Ja, wir haben ja das Thema Finanzierung ist ja traditionell eigentlich fast eine Stärke des österreichischen Systems oder der österreichischen Unternehmenslandschaft mit einem sehr gut ausgebauten Bankensystem, Hausbankensystem traditionell. Das sieht man auch im europäischen Vergleich, dass der Finanzierungszugang zu Fremdkapital vor allem eigentlich sehr gut bewertet wird. Das ist eigentlich eine Stärke des österreichischen KMU-Sektors bzw. der österreichischen Wirtschaft. Nur beim Segment der Risikokapitalfinanzierung, dort haben wir halt dann eher eine Schwäche, eine deutliche Schwäche. Das heißt, das Bankensystem ist nicht so besonders gut geeignet, solche Projekte, wie du, Iris, angesprochen hast, zu finanzieren. Und im Bereich der Risikokapitalfinanzierung fehlen ein bisschen die Systeme in Österreich im Vergleich zu, zum Beispiel zum angelsächsischen Raum oder auch zum nordischen Raum. Da ist es, glaube ich, wichtig, etwas zu tun, dass über entsprechende Instrumente KMU besseren Zugang zu solchen Finanzierungsinstrumenten, die risikoorientierter sind, haben. Gerade für den Innovationsbereich.
Da würde ich gerne noch einhaken, weil du sprichst 2 wichtige Punkte an. Also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall die Möglichkeit, auch Eigenkapital aufzustellen. Also das heißt zum Beispiel Beteiligungsfreibetrag ist ja schon eine langjährige Forderung von uns, um einfach auch den Startup-Sektor zu fördern, aber auch natürlich die KMU. Und das Zweite, du hast auch angesprochen, dass wir gerade im angloamerikanischen Raum nicht wettbewerbsfähig sind, was die Aufstellung Kapital in Bezug auf das Kapital angeht. Also da brauchen wir einfach ganz dringend eine stärkere Kapitalmarktunion. Das heißt, wir müssen uns auf unsere europäische Stärke besinnen und dieses Thema Kapitalisierung nicht nur nationalstaatlich lösen, sondern auch gesamteuropäisch denken.
Was das Thema Risikokapital und Finanzierung betrifft, können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast noch aufnehmen. Ich würde gerne zurückkommen zum Thema Forschung und Innovation. Was würde denn den Unternehmen am meisten helfen, schneller voranzukommen und Innovationen voranzutreiben und auch im Sinne von Forschung und Entwicklung ist da die Zusammenarbeit auch mit Forschungseinrichtungen essentiell? Was bringt das für Unternehmen, wenn sie das machen?
Also Rita, bin dir sehr dankbar für diese Frage, möchte hier aber ein bisschen ausholen. Diese Frage finde ich als eine der schwierigsten Fragen, die es hier zu beantworten gilt. Habe auch lange darüber nachgedacht, habe mit ganz vielen meinen Kollegen darüber diskutiert, was auch gut war, einmal zu fragen, was sind denn deine Inputs? Bin auf sehr viel, Schweigen gestoßen. Es ist da nicht sehr viel auch von meinen Kolleginnen und Kollegen gekommen und habe mir dann gedacht, woran liegt das eigentlich?
Und ich weiß mittlerweile, für mich habe ich eine Antwort gefunden, sagen wir es so. Wenn wir uns die ACR anschauen, ich muss jetzt kurz auf die ACR eingehen.
Das ist ja auch der ACR-Podcast, du darfst.
Also unser Unternehmertum schaut so aus, wir sind am Markt bei unserem Kunden, wir sind mit unserer Wettbewerbsfähigkeit, also mit unseren Wettbewerbern konfrontiert. Wir sind zum Beispiel aus der Kupferindustrie. Wenn mich wer fragt, na, wie macht das die Holzindustrie, das habe ich mir mein ganzes Leben noch keine Sekunde darüber nachgedacht, weil was hat Holz mit uns im Kupfer zu tun? Und was sehe ich jetzt als auf Antwort auf deine Frage? Wie im ACR, als ich vor 15 Jahren, glaube ich, zum ACR gekommen bin, hat jedes Institut sein Forschungsprojekt gemacht. Das heißt, die Holzforschung hat was bei Holz geforscht, das Österreichische Gießereiinstitut hat was beim Aluminiumguss geforscht, der Thomas hat was in seinen statistischen Zahlen geforscht, wie die Marktentwicklung ist. Und wenn wir damals diskutiert haben, was ist der Mehrwert, hat uns das jeder wirklich sehr glaubwürdig beschrieben. Wenn wir jetzt zurückdenken an 3 Wochen, wo die neuen Forschungsprojekte präsentiert worden sind, so waren im Schnitt 5 bis 6 Partner in einem Forschungsprojekt. Das heißt, heutzutage forscht die Holzforschung mit dem österreichischen Gießereiinstitut mit Thomas gemeinsam, weil die wollen wissen, wie schaut der Markt aus, an einem Projekt und glauben daran, dass nur in dieser Konstellation und nur, wenn sie gemeinsam dieses Projekt abwickeln, am Ende des Tages ein erfolgreiches Produkt oder eine erfolgreiche Dienstleistung herauskommt. Und wenn du mich jetzt fragst, was brauchen wir in Österreich? Wir brauchen Netzwerke, Unterstützung im gemeinschaftlichen Tun, komplettes Aufbrechen alter Strukturen, weil ich sage, dieses Konkurrenzdenken hat ihre Berechtigung und wird uns immer begleiten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist die ganze Wirtschaft in einem Änderungsprozess. Es muss mehr geschert werden, es muss mehr über Probleme offen diskutiert werden, weil auch bei den Forschungsthemen, wir sehen immer wieder auch in unseren Projekten bei der ACR, ein gutes Beispiel, es gibt mittlerweile einen Workshop, wo von allen 19 Branchen Projektleiter und Projektleiterinnen teilnehmen, und in diesem Workshop über ihre Projekte diskutieren. Und wenn man da, so wie ich, eingeladen ist, daneben zu sein und nur zuzuhören, es ist unglaublich, was da entsteht. Da sind wir aber, wenn ich die KMU-Landschaft betrachte, noch nicht angekommen. Wir sind auch bei der Industrie noch nicht ganz angekommen, dass wir nur in Summe diese Probleme lösen können. Also wenn du mich fragst, Innovation ja, aber mit klarem Fokus auf Output, wobei das Wort kann ich schon persönlich gar nicht mehr hören, Output. Ich würde sagen, wir sollten klaren Fokus auf die KMUs haben, weil die haben sowieso das maximale Interesse, etwas zu verkaufen. Kein KMU kann sich ein Forschungsprojekt leisten oder nicht viele leisten, wo am Ende des Tages nicht wirklich was Verkaufsfähiges rauskommt. Aber mit dem klaren Fokus Wissen teilen, zusammenarbeiten, gemeinsam Strategien entwickeln. Und damit wir das erreichen können, werden wir auch euch brauchen, die Wirtschaftskammer, wir werden die industriellen Vereinigungen brauchen, man wird so Leute wie uns brauchen, die das in ihre Umgebung tragen und die Leute auch motivieren. Weg von eurem, ich sage immer, Kastl-Denken, sondern aufmachen.
Mhm. Ja, ich wollte nur zustimmen. Ich denke ja, dass also vor allem diese Kooperation über die Ökosysteme hinweg und über die Wertschöpfungsketten hinweg ganz wichtig ist, also auch unter den KMU. Ich wollte aber auch nur ganz ausdrücklich so ein bisschen darauf hinweisen, die KMU und die Forschungseinrichtungen, das ist eben auch wichtig, dass da diese Kooperation stattfindet, weil kleine Unternehmen haben selber nicht so die Möglichkeit, eigene Forschungsabteilungen oder eigenen Forschungsstaff zu haben und zu finanzieren. Und die sind fast nur mehr als die größeren Unternehmen darauf angewiesen, dass sie Hilfestellung bei der Forschung brauchen. Und so wie die Entwicklung in vielen Innovationsbereichen, Technologiebereichen ist, wird Innovation auch immer stärker forschungsgetrieben. Das heißt, man braucht immer mehr Forschungsbasis dafür. Und das ist einfach wichtig, eben auch, dass kleine Unternehmen und Forschungseinrichtungen gut verzahnt miteinander arbeiten können. Und historisch, glaube ich, war das oft so ein bisschen zwei Welten. Da hat es die Forschungswelt gegeben und dann hat es die Unternehmenswelt gegeben. Und es war vielleicht noch nicht so viel Verbindung zwischen diesen Welten. Ich glaube, das ist schon aufgebrochen, aber das ist auch wichtig, dass man da weiter investiert und Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammenbringt, um da die Synergien dann herauszuholen. und letztlich die Innovationen dann über die KMU in den Markt zu bringen.
Lass uns noch einen Blick in die Zukunft werfen. Was ist die wichtigste Empfehlung aus eurer Sicht, wenn ihr mit Unternehmen und Unternehmerinnen spricht, so wie du auch im privaten Rahmen oder auch im beruflichen Kontext? Was würdet ihr ihnen empfehlen, was sie jetzt tun können, um an ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu arbeiten, um stärker zu werden und zukunftsfit zu werden?
Ich fange gerne an. Ich habe schon das Thema künstliche Intelligenz erwähnt. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, an dem in Zukunft kein Unternehmen vorbeikommen wird. Und da geht es wiederum nicht darum, dass man jetzt von heute auf morgen sein gesamtes Geschäftsmodell umstellt, sondern es geht darum, die ersten Schritte in die Richtung zu setzen. Ich gebe jetzt ein Beispiel. Ich habe ein Inkasso-Unternehmen und wir haben in den letzten Jahren ein bisschen herumexperimentiert. Wir haben zum Beispiel uns bei der fremdsprachigen Korrespondenz helfen lassen durch die künstliche Intelligenz, was übrigens hervorragend funktioniert. Wir haben uns bei Social Media, beim Marketing-Thema unterstützen lassen und wir experimentieren jetzt auch damit, uns anzuschauen, wie die Zahlungserfahrungen sind, wie können wir es den Menschen machen, noch leichter und schneller ihre Schulden zurückzuzahlen. Das heißt, wir nähern uns diesem Thema einfach langsam und Schritt für Schritt. Wir schauen uns zuerst die Abläufe an, aber in weiterer Folge wird es natürlich auch darum gehen, gewisse Produkte und Dienstleistungen anzupassen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und sei es nur im Kleinen, aber jedenfalls der erste Schritt sollte in jedem Unternehmen mittlerweile gesetzt sein oder bald gesetzt werden.
In Richtung künstliche Intelligenz, das ist so. Ja.
Ja, ich kann gern weiter nehmen das Thema. Also Amelie, ich bin schon bei dir, dass künstliche Intelligenz ein Riesenthema ist. Ich glaube jedoch, dass in der KMU-Landschaft momentan so viele dringende Themen sind, dass man nicht vergessen darf, man muss eine Priorisierung vornehmen und das, glaube ich, ist von Branche zu Branche unterschiedlich und auch von KMU zu KMU unterschiedlich. Das sehe ich momentan als ganz schwierig. Also uns geht es selber eigentlich auch so. Ich glaube aber, was wir tun werden müssen ist, also es gibt für mich zwei große Aspekte, den unternehmerischen Aspekt und immer den emotionalen Aspekt. Ich würde gern vom emotionalen Aspekt einmal ausgehen. Emotional müssen wir uns davon lösen, dass für uns unser Umfeld volle Sicherheit gewährt, dass wir risikoscheu sind, dass wir, ich mache so und das, was die anderen machen, ja, da kann ich eh nichts bewirken und was die Politik macht, kann ich auch nicht wirklich was tun. Also ich bin ja quasi ausgeliefert dem, wie meine Rahmenbedingungen sind. Das stimmt natürlich in gewisser Art und Weise. Ich glaube aber, dass wir uns emotional komplett davon verabschieden müssen. Wir müssen wieder proaktiv werden, wir müssen stolz sein, wo wir sind, und da rate ich jeden nur, sich ein bisschen die Welt anzuschauen und daran heimzukommen und zu denken, ich möchte, dass meine Kinder genau in dem Österreich aufwachsen, das ich vorgefunden habe, mit vielen Chancen. Ich sehe auch, dass wir viele Chancen haben. Das ist der emotionale Aspekt. Und ich weiß, das wird von niemandem angesprochen, aber wenn man in seinem Umfeld hinhört, wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist nicht keine Aufbruchsstimmung. Wir brauchen aber jetzt eine Aufbruchsstimmung. Die Stimmung ist eine Frustration. Nein, ich kann eh nichts machen. Ich habe eh keine Idee. Sondern, also Punkt eins, ich rate jeden Unternehmer und Unternehmerin, wir sind Unternehmer, weil wir etwas unternehmen. Und jetzt müssen wir etwas Positives unternehmen. Und dafür sollten wir Vorbild für alle andere sein, weil brauchen tun wir alle, um diesen Drive zu bewegen. Und als Unternehmer, ich sehe das bei uns selbst, bei uns läuft gerade alles auf Hochtouren. Wir schauen uns den Kunden an, wir schauen uns den Markt an, wir schauen uns unseren USP an. Und man möchte gar nicht glauben, es gibt dann immer wieder Aha-Effekte, weil man hat in den letzten 3 Jahren vielleicht, weil es einem so gut gegangen ist, gar nicht mehr so den Fokus drauf gelegt. Oder man hat schon so über das Überleben gekämpft, dass man mehr von Finanzierungen und solchen Themen dominiert war, als dass man sich wirklich die Zeit genommen hat, eine Strategie sich anzuschauen, einen Fokus sich anzuschauen. Und ich glaube, das unterscheidet uns KMUs ganz massiv von der Industrie. In der Industrie haben wir ganze Abteilungen, die sich mit Strategien beschäftigen und mit USP und Produktentwicklung. In der KMU, was ist denn die Realität? Der Unternehmer selbst, vielleicht hat er noch ein kleines Team, ich sage mal die mittelständische KMU, der muss sich das überlegen. Wenn die Probleme aber zu groß werden, hat er keine Zeit dafür. Das heißt, auch da müssen wir, glaube ich, ein Umfeld schaffen, dass unsere KMU-Landschaft motiviert wird, mehr in diese Strategie zu gehen, weil es wird notwendig werden, egal ob es jetzt KI ist oder ob es etwas anderes ist, wir müssen unsere Geschäftsmodelle anpassen.
die Illusion, dass wir mit einem bestehenden Geschäftsmodell in die nächsten 20 Jahre erfolgreich reingehen können, habe ich persönlich nicht, muss ich
ehrlich sagen. Vielleicht kann ja genau das auch die Forschung leisten, diese Begeisterung für neue Entwicklungen, neue Technologien, auch neue Geschäftsmodelle. Also genau damit beschäftigt sich ja
die Forschung. Bin ich ganz bei dir, Rita? Dann hätte ich nur gern, dass wir immer von Forschung und Entwicklung sprechen, weil ich bin ganz beim Thomas. Die KMU-Landschaft und Forschung ist nicht immer gut Freund. Ein klassischer KMUler versteht noch, was Entwicklung ist. Da fühlt er sich auch wohl. Forschung tut er sich einfach aus dem Naturell aus ein bisschen schwer. Und wir haben in den letzten Jahren, immer so Innovation, und Output und das Wort Entwicklung hat mir sehr oft gefehlt, weil ich finde, eine gute Innovation hat auch eine gute Entwicklung und es muss nicht alles in einem Patent resultieren. Ich kann etliche Firmen aufzählen, die einfach kleine Entwicklungen gemacht haben und super erfolgreich sind. Das glaube ich auch, müssen wir ein bisschen mitnehmen. Dann fühlen sie sich wohler und dann werden sie besser abgeholt, genau.
Zum Abschluss noch vielleicht eine Frage noch weiter in die Zukunft. Forschung und Innovation wird in den nächsten Jahren noch mehr Bedeutung gewinnen?
Ja, also denke ich auf jeden Fall. Ein bisschen was ergänzen wollte ich nur zu, was die Iris und die Amelie gesagt haben zum Thema, weil deine ursprüngliche Frage war, was man den Unternehmen empfehlen würde. Mein Gedanke war so ein bisschen, naja, die Innovation ist, da geht es um Einzigartigkeit. Das heißt, man empfiehlt nicht so sehr meine Empfehlung wäre nicht so sehr nach Blaupausen zu gehen. Oder nach irgendwelchen Innovationskonzepten oder Schemata, sondern jede Innovation sollte Einzigartigkeit produzieren und da braucht man vielleicht dann ein bisschen den Mut, aber das ist so der Fokus, einfach nicht unbedingt zu schauen, so sehr, was machen die anderen, kann ich das nachahmen, sondern wirklich seinen Weg zu gehen als Unternehmerin und Unternehmer. Und dann das auch aufzugreifen, was wir zuerst diskutiert haben, zu schauen, okay, wer sind meine Partner, mit wem kann ich zusammenarbeiten, an den ich überhaupt noch nie gedacht habe vorher. Das wäre so generell mein Gedanke zu der Frage, wie sollten Sie KMU angehen. Ja, zur Frage, wie geht es weiter in den nächsten Jahren, welchen Stellenwert wird die Innovation, die Forschung haben? Also ich glaube, es wird ein ganz entscheidender Rolle sein. Was ich aber sagen möchte, ist, es geht gar nicht so sehr um die Wettbewerbsfähigkeit, sondern es geht dann im Endeffekt um unseren Lebensstandard und es geht um unseren Wohlstand. Die Wettbewerbsfähigkeit ist da eigentlich nur Instrument dazu.
Dazu, Ja, danke für diesen Gedanken.
Ich müsste jetzt den Thomas was fragen.
Ja, mach doch.
Thomas, und wie real siehst du das aus deiner Erfahrung, dass Innovation nicht unter die Räder kommt, weil es uns wirtschaftlich so schlecht geht?
Naja, das, was ich zuerst eben ein bisschen mit diesem Zyklus gemeint hatte, ne? Das heißt, die Innovation ist nicht nur, oder die Wettbewerbsfähigkeit benötigt nicht nur die Innovation, sondern auch umgekehrt, ja. Und wir brauchen, also wir können nicht sagen, okay, uns jetzt, was wir zuerst diskutiert haben, die Kostensituation der Unternehmen ist uns egal, weil wir haben eh die Innovation. Also, so wird es nicht sein, ja. Die Innovation wird uns nicht von allem sozusagen befreien und wir müssen schon auch auf die anderen Punkte ebenfalls schauen. Und die Unternehmen müssen auch wieder in eine Situation kommen, wo sie ertragsfähig sind, ertragskräftig sind, um gerade wieder in das investieren zu können. Das heißt, ich denke, es ist eben wichtig, dass die Voraussetzungen dafür da sind, Innovation tätigen zu können. Das ist die Aufgabe der Unternehmen natürlich, aber auch sehr wesentlich die Aufgabe des Staates, auf nationaler Ebene, also auch auf europäischer Ebene, entsprechend auch hier zu investieren. Ja, wir sprechen natürlich immer, und uns ist es ja bewusst, von der schwierigen finanziellen Situation, in der sich ja der Staat befindet natürlich. Aber es bedeutet, glaube ich, auf jeden Fall in dem Bereich weiterhin zu investieren, auch als Staat, und auch Schwerpunkte zu setzen in dem Bereich. Und im Endeffekt ist aber natürlich ganz Europa oder auch jeder Staat steht vor einer ähnlichen Situation. Ja, also es ist nicht so, dass wir in einer hier besonders benachteiligten Situation wären, dass es bei uns nicht ginge oder in Europa nicht ginge. Also wir müssen es halt auch angehen.
Ein Hoffnungsschimmer. Amelie, hast du noch einen positiven Twist vielleicht für den Schluss noch?
Also ich glaube, wir spüren alle, dass die Welt im Umbruch ist, dass sich vieles verändert. Und Forschung und Entwicklung und natürlich Innovation ist jetzt nicht mehr nice to have, sondern die Grundlage unseres Wirtschaftssystems, die Grundlage auch unseres Wohlstands. Und vielleicht noch, um eine Lanze zu brechen, für den Gastgeber des heutigen Podcasts muss man schon sagen, dass ACR einen wirklich wichtigen Beitrag leistet, nämlich auch das sichtbar macht, die Möglichkeit, die KMU haben, zu forschen, zu entwickeln und damit ja auch wieder Wachstum zu generieren, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Und deswegen möchte ich mich wirklich ganz herzlich bei euch für euren Einsatz bedanken.
Ja, danke, Amelie. Es ist bei mir Eigeninteresse und ich glaube, also ich bin in einer kleinen KMU aufgewachsen. Mein Vater hat sich mit 40 selbstständig gemacht. Ich habe oft das Gefühl, das wird gar nicht gesehen in der Landschaft, aber über 90% wissen, dass wir in Österreich KMUs haben, die im Handwerkbereich tätig sind, sind, glaube ich, noch mehr unter Druck momentan. Also ich sehe ganz viele, die zusperren und umso mehr freut es mich, dass ihr uns hört und dass wir vielleicht gemeinsam eine positive Stimmung schaffen. Und ich glaube, es wird auch noch notwendig werden, mehr Wissen, ich weiß, das könnt ihr nicht mehr hören, aber mehr Wissen zu den KMUs zu bringen, wo sie denn wirklich Hilfe finden. Das ist einerseits, sprechen wir das bei unseren Instituten immer an, andererseits bin ich immer geschockt, wie wenig Wissen dann doch da ist, wo können sie sich hinwenden, beziehungsweise, also ich erlebe auch oft, dass mir Dinge erzählt werden, Beispiel zur AI, da habe ich mir überlegt, ich kaufe mir eine Maschine, die in einer Branche, wo überhaupt keine maschinelle Fertigung angedacht ist, die rein manuell ist, aber die kostet mir 200.000 und dann muss ich da programmieren. Und das sage ich, aber das ist ja keine Forschung oder so. Also die haben oft gar keinen Bezug, wenn sie in einer Branche, wo etwas ganz neu gemacht wird und überhaupt noch nie so angewendet. Natürlich ist das keine patentierfähige Entwicklung oder Forschung, aber es verändert komplett die Rahmenbedingungen der KMU und macht sie auf einmal wettbewerbsfähiger am Markt. Und ich glaube, das Wissen müssen wir in Zukunft auch am Boden bringen, dass die Leute wissen, wohin gehen sie. Und ich sehe da auch eine große Rolle der Wirtschaftskammer eigentlich, dass sie dieses Wissen der KMU-Landschaft zur Verfügung stellen. Auch, ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Umfrage gemacht habt, was ist Entwicklung, was ist Forschung? Ich glaube, wenn man die KMU fragt, ich kenne die Prozent nicht, wie viel sagen würden, na, Forschung mache ich sicher gar nicht. Und bei der Entwicklung würden sie aber sagen, ja, entwickeln, da haben wir immer, weil wir haben immer Probleme, die wir lösen müssen. Das ist so mit Probleme lösen verbunden, während Forschung doch mit ganz viel Wissenschaft verbunden.
Universitär klingt,
ja,
oder?
Genau. Mhm.
Ja,
genau.
Ja, aber jedenfalls auch von meiner Seite herzlichen Dank auch an die Wirtschaftskammer für die langjährige Unterstützung und auch natürlich viele andere Forschungspartner, viele Stakeholder, Industriellenvereinigungen, die Ministerien, die Fördergeber und so weiter, die das natürlich auch möglich machen und uns unterstützen. Und ja, Forschung, Entwicklung ist eine Investition in die Zukunft. Und damit möchte ich auch den Podcast schon schließen, um die Zeit nicht überzustrapazieren. Zum Thema Wettbewerbsfähigkeit, denke ich mal, kann man das Thema noch ordentlich weiterspinnen. Vielleicht machen wir noch das eine oder andere Spin-off zu einem Spezialthema in diesem Bereich in einer nächsten Folge. Jedenfalls vielen Dank an meine Gäste Amelie, Iris, Thomas für diesen spannenden Austausch. Und ich hoffe, wir konnten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da ein paar Impulse geben, um das Thema so ein bisschen auch einordnen zu können und neue vielleicht Impulsaspekte gehört zu haben. Bleiben wir innovativ und mutig?
Natürlich.
Ja, oder motivieren wir, begeistern wir noch in diese Richtung? Also vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke,
Rita.
Danke.